Wir haben heute nicht nur einen Prediger, sondern zwei. Und diese zwei möchte ich mal gerne nach vorne holen. Ihr werdet sie kennen. Also der Rolf, der war ja heute Morgen schon mal hier und der Armin war auch schon öfters hier vorne. Danke, dass ihr euch heute die Predigt teilt und es ist ein echter Versuch, mal wie das geht. Und ich glaube, weil wir ja glauben, dass der Heilige Geist uns führt, dass es super funktioniert.
Okay, das ist das Thema, um das es geht, eine sendende Gemeinde. Und wir werden es so machen, dass wir eine Gemeinde in der Apostelgeschichte uns anschauen. So verschiedene Schritte, nicht so sehr ausführlich, so dass wir da gut mitkommen und sehen, einmal wie hat sich diese Gemeinde entwickelt, wie ist sie entstanden, die Sammlung der Gemeinde, dann welche geistliche Entwicklung hat sie genommen. Jede Gemeinde hat ja diese Schritte, geistliche Entwicklung. Und dann auch, wie wurde sie zur sendenden Gemeinde und was bedeutet das eigentlich, sendende Gemeinde? Wir werden uns zu diesem Zweck mit der Gemeinde in Antiochia beschäftigen. Also zunächst einmal Sammlung aus verschiedenen Kulturen. Insofern hat diese Gemeinde einige Parallelen mit uns hier. Wenn wir sagen 15 Sprachen bei relativ wenigen Leuten, das ist doch eine ganz irre Sache. Und es ist eine große Vielfalt, denke ich. Aber das wissen wir auch. Es ist auch manchmal eine Herausforderung, dass wir wirklich auf den anderen zugehen und uns bemühen, miteinander zu sprechen, auch wenn das dann nicht so ganz fließend geht wie vielleicht in unserer eigenen Sprache. Wir sehen erstmal jetzt die Anfänge dieser Gemeinde. Und zwar sind wir jetzt in der Apostelgeschichte in Jerusalem. Dort war es so, dass gerade die Steinigung des Stephanus gewesen ist. Jerusalem also erst ein Riesenaufschwung, Tausende sind zum Glauben gekommen. Ja, und dann hat sich Widerspruch erhoben, Stephanus wurde gesteinigt. Man sagt das in so einem Satz, wenn man sich das vorstellt, das ist wirklich schrecklich. Und das Ergebnis war, dass die gesamten bis dahin an Jesus Gläubigen Angst bekamen, verfolgt wurden, in Gefängnisse gebracht wurden, umgebracht wurden, alles Mögliche. Und dann verstreuten sie sich. Wir lesen mal, fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa, Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Das ist die Gemeinde, mit der wir uns näher beschäftigen. Sie erzählten aber dann nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündigten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und sie glaubten an ihn. Und das Ganze können wir uns ungefähr jetzt so vorstellen. Also, hier ist Jerusalem, Stephanus, Steinigung des Stephanus. Und die meisten, die Apostel blieben in Jerusalem, aber die anderen zerstreuten sich. Judäa, Samarien, Phönizien wird extra aufgezählt, Syrien. Und viele kamen bis Antiochia, grob gesagt, an der heutigen Grenze zur Türkei. Ganz grob, das kommt jetzt nicht auf ein paar Kilometer an. Aber so, dass wir eine Vorstellung haben, das sind also diejenigen, die von Jerusalem aus sich auf den Weg gemacht haben. Aber Hier in Antiochia sammelten sich auch andere, zum Beispiel aus Zypern kamen welche, wird extra erwähnt, und sogar aus Nordafrika. Also von allen Seiten, Sammlung. So entsteht oft eine Gemeinde. Es kommen zunächst einmal aus allen möglichen Richtungen Leute zusammen. Und wir haben heute das wie so ein Stichwort hier, alle Völker, alle Sprachen. Und das war dort auch der Fall. Nordafrika, Libyen, von dort kamen sogar Leute in diese Gemeinde. So war der Beginn der Gemeinde, Sammlung der Gemeinde aus vielen Kulturen. Wie hat sich die Gemeinde dann entwickelt? Also wir müssen uns das wirklich so vorstellen, überall, wo die hinkamen, auch diejenigen, die geflüchtet sind, haben überall von Jesus erzählt. Die konnten ihren Mund nicht halten, obwohl sie ja in Jerusalem so schwere Verfolgung erlebt hatten. Sie erzählten von Jesus. Das war für die selbstverständlich. Und deswegen kamen viele zum Glauben. Und es wird gesagt, dass der Herr mächtig wirkte. Viele kamen zum Glauben. Es geschahen Wunder, es geschahen Zeichen. Das ist einfach eine große Sache. So, jetzt entsteht dort eine Gemeinde. Und das ist dann der nächste Schritt für eine Gemeinde, wenn dort Menschen gesammelt werden. Wie entwickelt sie sich geistlich? Und zur geistlichen Entwicklung wird uns im Neuen Testament, auch in der Apostelgeschichte, einiges gesagt. Wir lesen also, die Gemeinde in Jerusalem erfuhr davon. Dann schickte sie Barnabas nach Antiochia. Also in Jerusalem, die Apostel und die Verbliebenen in der Gemeinde hörten das. In Antiochia, da ist richtig was los. Und Barnabas, ein ganz hervorragender Lehrer, wurde nach Antiochia geschickt, um dort dann zu schauen, was ist da eigentlich los. Der kam also in die Stadt, erkannte voll Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und Entschlossenen im Herrn, im Glauben an den Herrn zu bleiben. Ein Ermutiger, der sofort erkannte, das ist der Geist Gottes, der hier wirkt, und der sofort den Gedanken bekam, das muss gefestigt werden. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er erinnerte sich an Paulus oder Saulus, beide Namen werden immer wieder mal wechselhaft erwähnt, das ist der gleiche, erinnerte sich an ihn, der ist doch in Tarsus irgendwo und er suchte ihn. Das war damals ja nicht so einfach wie heute, es gab kein Navi, es gab kein Handy oder so, man muss gucken. Und er fand ihn jedenfalls auch. Er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochia. Er wusste, Paulus ist einer, der ein Gelehrter, er war ja ein Pharisäer, der kannte das Alte Testament bestens. Und er wusste genau, wo im Alten Testament die Hinweise auf Jesus sind. Er war also ein Lehrer. Und deswegen holte er ihn. Die blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Ein Jahr lang wurde diese Gemeinde gelehrt. Sie bekamen das Wort Gottes, so wie es damals gegenwärtig war. Es existierte ja nur das Alte Testament in Pergamentrollen. Also es war mehr ein Lehren, ein Kennenlernen, im Auswendiglernen, weil auch nicht jeder lesen und schreiben konnte und so weiter. Das war alles noch ein bisschen schwieriger als heute. Aber ein Jahr lang wurden sie gelehrt. Das ist die geistliche Entwicklung der Gemeinde. Also wenn eine Gemeinde vorankommen soll, ist Lehre ganz wichtig. Und zwar die gesamte Lehre der Heiligen Schrift, nicht nur so Ausschnitte. Es gibt ja so Schwerpunkte, das ist auch in Ordnung, aber möglichst alles, was zur Lehre gehört, zum Wort Gottes gehört, soll auch die Gemeinde kennenlernen. Dann wächst sie und dann wächst auch in der Gemeinde ganz neu die Wirkung des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde wächst. Es kommen Menschen zum Glauben. Dieses Erste, was die Gemeinde ausmachte, ist geblieben. Dieses, dass sie anderen von Jesus erzählt haben, und zwar in allen erdenklichen Sprachen. Das ist ja das Besondere, wenn unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, können diejenigen, die eine bestimmte Sprache sprechen, auch Menschen in ihrem Sprachbereich ansprechen. Und das ist gut, wenn das geschieht. Also das sollte wirklich auch so geschehen. Also eine geistliche Entwicklung dieser Gemeinde. Und nun kämen wir dazu, zu diesem Schritt, wie wird aus der Gemeinde, die jetzt aufgebaut ist, die Grundlagen bekommen hat im Wort Gottes, eine sendende Gemeinde. Das heißt, eine sendende Gemeinde, damit ist gemeint, dass diese Gemeinde Verantwortung übernimmt dafür, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Dass diese Gemeinde auch sieht, auch andere Nationen, andere Völker, auch die sollen von Jesus hören und zu Jesus finden. Und auch dazu lesen wir jetzt einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 13. In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer. Barnabas, den kennen wir schon, Simeon, genannt Niger. Niger, lateinisch schwarz, also der augenscheinlich war einer aus Nordafrika, nimmt man an. Lucius von Kyrene, Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Da werden also einige besonders aufgezählt. So, jetzt bin ich völlig raus. Danke. Okay, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten, beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also diese drei Verse, die haben es in sich. Da steckt richtig viel drin. Ich habe das in einigen Stichworten hier zusammengefasst, auf die ich kurz eingehe. Einmal wird gesagt, dort sind Propheten und Lehrer. Ich bin überzeugt, in dieser Gemeinde gab es noch viele andere Dienste. Nicht nur die Propheten und die Lehrer. Für die Sache, die sich hier abspielt, in diesen Versen sind aber die Propheten und Lehrer, spielen die eine besondere Rolle. Und deswegen werden die hier wohl erwähnt. Also es gibt ja auch in einer Gemeinde, das wissen wir, viele verschiedene Dienste. Und hier werden die Propheten und die Lehrer besonders erwähnt. Nun, Propheten, was sind das für Leute? Propheten haben die besondere Fähigkeit, das Reden Gottes zu vernehmen. Sie können in besonderer Weise hören, was Gott sagt. Sie sind offen, auch Dinge zu hören, die man sonst so leicht überhört. Wenn wir irgendjemandem zuhören, hören wir immer mit unseren Ohren. Und wenn er zum Beispiel über geistliche Dinge spricht, dann ist auch das, was bei uns ankommt, oft gefiltert. Entweder weil wir theologisch eine bestimmte Richtung haben, hören wir bestimmte Sachen gar nicht richtig oder weil wir kulturell eine Prägung haben oder auch konfessionell. Wer aus einer bestimmten kirchlichen Richtung kommt, mag vielleicht bestimmte Dinge gar nicht so richtig hören, einfach weil da gewisse Einschränkungen schon sind im geistlichen Hörvermögen. Also ich meine jetzt nicht, natürlich nicht diese Ohren, sondern die Ohren, das geistliche Hörvermögen. Propheten sind besonders darin geschult, dass diese Dinge möglichst ausgeblendet sind und tatsächlich sie ein großes geistliches Hörvermögen haben, dass Gott direkt zu ihnen sprechen kann, vielleicht über vergangene Dinge, gegenwärtige oder auch über zukünftige Dinge. All das ist möglich. Und Lehrer? Lehrer können das, was die Propheten hören, sehr gut erklären, auslegen. Auch so formulieren, dass jeder in der Gemeinde das versteht. Lehrer haben auch die besondere Fähigkeit, etwas zu vermitteln, so dass es bei dem anderen ankommt. Also die Propheten, nehmen wir nur mal diesen Aspekt hier raus, sicherlich kann man da sehr viel mehr drüber sagen, aber die Propheten hören ganz frei, was Gott sagt, auch unübliche Dinge. Und die Lehrer bestätigen das als Reden Gottes, erklären das für die Gemeinde und geben es weiter an die Gemeinde. Ich denke, aus dem Grunde sind hier besonders die Propheten und die Lehrer genannt worden und nicht die anderen Dienste der Gemeinde. Ja, jetzt heißt es, dass sie zusammen, nicht nur die Propheten und Lehrer, sondern ich denke, hier ist dann die ganze Gemeinde gemeint, sie zusammen dienten dem Herrn durch Gebet und Fasten. Und das ist ein sehr interessanter Begriff, der hier steht, denn Dienst ist, also der Begriff ist ungefähr der gleiche wie der Dienst im Alten Testament im Tempel. Es ist wirklich ein Dienst für Gott. Beten und Fasten, das haben wir in der Gemeinde auch schon einige Male gemacht, mal so für eine ganze Woche. Und vielleicht dadurch Gott gefragt, um bestimmte Dinge, erkläre uns das, wir haben Fragen, beten und fasten hilft oft, Gott um Weisung bitten, Fragen klären. Oder auch, wenn es um Gemeindeentwicklung geht, Gottes Plan erkennen, was ist wirklich dran, was ist wirklich der nächste Schritt. Oder, Herr, wie können wir als Gemeinde dazu beitragen, dass das Evangelium weitergegeben wird, dass es verbreitet wird. Zu all diesem dient also Gebet und Fasten. Und dann heißt es, der Heilige Geist spricht plötzlich. Er sagt etwas zu ihnen, die dort beten und fasten. Der Heilige Geist spricht zur Gemeinde. Das ist das Interessante. Er spricht hier nicht ausschließlich zu den Propheten oder Lehrern, sondern zur ganzen Gemeinde, die dort versammelt sind, um beten und fasten. Und zur Gemeinde sagt er, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also der Heilige Geist beruft an dieser Stelle nicht Barnabas und Paulus, sondern er beruft die Gemeinde, eine sendende Gemeinde zu werden, für diese beiden herausragenden Apostel. Der Heilige Geist beruft die Gemeinde, er rührt die Gemeinde an. Und wenn der Heilige Geist der Gemeinde etwas sagt, dann wird die Gemeinde in Bewegung geraten. Und sie gerieten dann in Bewegung, indem sie wiederum beteten, fasteten, vielleicht auch mit diesen mit dieser besonderen Bitte, Gott, rüste diese beiden aus, gib ihnen deine Kraft und dann haben sie die beiden ausgesandt. Und hier noch ein letztes Wort von mir. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, dass der Gemeinde gesagt wird, gebt die frei, sondert die aus, sendet sie aus. Das sind alles mögliche Sachen. Also die beiden verließen dann die Gemeinde, um die erste Missionsreise anzutreten. Sie haben die Gemeinde in dem Sinne jetzt äußerlich zumindest verlassen. Die Gemeinde hat die beiden unterstützt, hat ihnen Kraft mitgegeben. Und in der heutigen Zeit wäre eine Begleitung der Gemeinde viel einfacher. Das war damals kaum möglich. Die sind mit dem Schiff dann erstmal nach Zypern und dann und so überall rum gedüst. Könnt ihr ja nachlesen in der Apostelgeschichte. Und dann erst nach einigen Jahren kamen sie zurück, um in Antiochia dann zu berichten, was sie mit Gott erlebt hatten und was Gott getan hat. Heute wäre ja die Begleitung einer Gemeinde viel einfacher, dass sie einen Missionar oder eine Missionsfamilie aussendet. Und dann haben wir über die technischen Möglichkeiten, können wir sehr schnell auch Informationen bekommen. Die Gemeinde kann viel mehr mit hineingenommen werden in die Missionsarbeit. Es kann Rückmeldung geben oder auch die Meldung, hier und da treten Schwierigkeiten auf, bitte betet für uns. Auch die finanzielle Unterstützung durch eine Gemeinde ist heute viel einfacher. Damals hat man denen vielleicht einen Sack voll Geld mitgegeben oder was auch immer. Heute kann das durch laufende Überweisung und Ähnliches geschehen. Können wir uns vorstellen. Der Gedanke dahinter ist, dass dieses Aussondern in einer Zeitform des Aoristen geschrieben wird. Das ist eine griechische Zeitform, die im Deutschen nicht so ganz einfach zu erklären ist. Das heißt, es ist etwas, was in Gang gebracht wird, und indem es in Gang gebracht wird, läuft es weiter und passiert es. Ein Prozess wird in Gang gebracht. Sondert mir aus, jetzt wird der Prozess der ersten Missionsreise in Gang gebracht und dann gehen die los. Und die Gemeinde geht innerlich mit. Das ist also diese Zeitform, die hier ist. Das heißt, eine sendende Gemeinde begibt sich selber in diesen Prozess hinein, dass sie jemanden aussendet, schickt und dann ihn auch begleitet in jeder Hinsicht durch Gebet, durch Gaben, durch was auch immer, und dann ihn auch wieder empfängt, um zu hören, was Gott getan hat, sie zu segnen. Also sendende Gemeinde ist immer etwas, was in Bewegung ist, ein Kreislauf, ein Prozess.
Ja, eine spannende Geschichte. Zwei Prediger, die sich nur bedingt abgesprochen haben, sodass bei mir jetzt einiges auch kommt, vielleicht ein bisschen anders, dass ich die Sache sehe. Ja, ich möchte anfangen, nochmal kurz auf Paulus und Barnabas, auf Saulus und Barnabas zu sprechen kommen. Der Barnabas kommt eigentlich zuerst vor in der Bibel, in Apostelgeschichte 4, finden wir den schon, als er einen Acker verkauft und den Erlös seiner Gemeinde oder den Aposteln vorlegt. Das ist der erste, und Paulus, oder Saulus besser gesagt, tritt erst auf, als bei der Steinigung des Stephanus, auch in Jerusalem. Da ist ein Saulus dabei, der auch gefragt worden ist und der gesagt hat, ja, ich bin mit der Steinigung einverstanden. Und hinterher fängt dann die große Verfolgung an. Und da hat Paulus, der Saulus, immer noch ein starkes Wort gehabt. Er hat mächtig da mitgemischt. Und wie schon Rolf gesagt hat, sind viele vertrieben worden oder haben aus Angst, haben sich auf den Weg gemacht aus Jerusalem weg und sind in verschiedenen Richtungen und haben überall von Jesus erzählt. Bis dann der der Saulus auch sich auf den Weg gemacht hat, geschickt wurde nach Damaskus, um da zu gucken, ob es da vielleicht auch Leute des neuen Weges gäbe. Und dann auf diesem Weg, da ist ihm Jesus begegnet. Darum habe ich die, um mal die Entfernung zu zeigen, auf einer Folie von Rolf war auch schon Damaskus zu sehen, habe ich gesehen. Das sind ungefähr 300 Kilometer. Also er war ja mit dem Pferd unterwegs, wer die Geschichte kennt. Als er Jesus begegnete, ist er ja vom Pferd runtergekommen und hat hat seine Berufung erfahren. Und hat dann auch kurze Zeit später, als er wieder sehen konnte, dann auch gepredigt, hat seine eigene Verfolgung erlebt, wurde dann in einem Korb die Mauer runtergelassen, damit er da nicht gesteinigt wurde, und ist dann nach Jerusalem. Und wer ihn in Jerusalem begrüßt hat, das war der Barnabas. Finde ich auch eine interessante Sache, weil die anderen Jünger hatten eigentlich Schiss vor ihm. Der hatte sie ja vorher verfolgt. Und jetzt kommt er und Barnabas nimmt ihn mit zu den Aposteln, stellt ihn da vor, das ist der und der. Und er ist auch an Jesus gläubig. So, dann hat Paulus das gemacht, was er auch schon in Jerusalem gemacht hat. Er hat da gepredigt. Und gepredigt und sich mit den Hellenisten angelegt, und sodass die Gemeinde oder die Leiter der Gemeinde entschlossen haben, wir schicken den mal lieber weg. Und dann haben sie den über Caesarea nach Tarsus geschickt. Und die Gemeinde hatte wieder Ruhe. Steht so in der Bibel. Die Gemeinde hatte wieder Ruhe, als der Paulus weg war. So, das war also die Geschichte von Paulus und Barnabas. Die kannten sich also schon, einmal von der Verfolgung, einmal von der Begegnung, als der bekehrte Saulus dann nach Jerusalem kam und zu den Aposteln wollte. Jetzt kommt die zweite Folie. Diesen Vers haben wir beide ziemlich beackert. Rolf, okay, ihr habt das so gemacht, ist okay. Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondern mir Barnabas und Saulus aus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Hier sehen wir eine besondere Definition von Gottesdienst dieser Gemeinde. Sie dienten, Dienst, dem Herrn, Gott, Gottesdienst, beten und fasten. Also sie beteten und fasteten, und dann spricht der Heilige Geist. Und was machen sie anschließend? Sie beten und fasten weiter. Der Gottesdienst geht einfach weiter erstmal. Und dann legen sie den beiden die Hände auf zu dem besonderen Dienst, zu dem der Heilige Geist sie berufen hat, und lassen sie ziehen. Ich denke nicht, dass wir, wenn wir eine Gebetsversammlung haben, eine normale, dass wir dann von Fasten und Beten sprechen können. Wir haben auch schon Fastenwochen gehabt, wo wir auch gefastet haben. Das ist über einen längeren Zeitraum. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch so eine Gebets- und Fastenwoche hatten. Jedenfalls haben Sie in dieser Zeit Gottesdienst gefeiert. Sie haben gefastet und gebetet. Wahrscheinlich längere Zeit. Und da spricht eben Gott eine Berufung aus. Für Paulus ist es eine spezifische, er hatte ja schon eine Berufung von Gott bekommen. Und jetzt ist sie halt ein bisschen spezifischer, nämlich zu einem bestimmten Werk. Genau wird es nicht gesagt, das erleben wir dann, wenn sie losgehen. Und für Barnabas ist es möglicherweise die erste Berufung für so einen Missionsdienst. Jetzt kommt die nächste Folie. Folie 3, da sieht man die Missionsreise. Sie machen sich also auf den Weg. Ich will da gar nicht so viel zu sagen. Sie fahren mit dem Schiff nach Salamis und dann über die ganze Insel nach Paphos, mit dem Schiff weiter. Überall, wo sie hinkommen, gründen sie Gemeinden. Und als sie auf dem Weg zurück sind, stärken sie die gegründeten Gemeinden im Glauben und befehlen sie Gott an und reisen wieder zurück. Wie lange das gedauert hat? Rolf meinte ein paar Jahre, ich weiß es nicht, habe es nicht recherchiert. Jedenfalls erlebt der Saulus und der Barnabas da einiges. Sie erleben Wunder, Gott wirkt Wunder durch ihre Hand. Sie erleben Verfolgung, Saulus wird gesteinigt, überlebt es aber. Also es ist wirklich viel los. Und was noch los ist, ist nämlich, dass aus dem Saulus auf einmal wird der Paulus genannt. Und was noch passiert ist, dass, wenn es vorher Barnabas und Paulus hieß, auf einmal heißt es Saulus und Barnabas. Also der Paulus zieht irgendwie an dem Barnabas vorbei. Das wäre auch mal, wo man mal drüber predigen könnte, über Leiterschaft, dass man eben der Leiter gerne sieht, wenn andere Leute, die er begleitet hat, in die er investiert hat, an ihm vorbeiziehen, eine größere Verantwortung kriegen, als er selber vielleicht hat. Haben wir heute Morgen noch gebetet, ne? Dass Gott junge Leute beruft, die uns Alten, ich sage es jetzt nicht, aber uns ältere Männer ablösen. Ne? Was soll ich hier mit fast 80 Jahren hier oben noch stehen und predigen? Ne? Da gibt es doch junge Leute, die das genauso gut könnten. Ja, und dann wird eben Antiochia-Gemeinde zur Heimatgemeinde und zur sendenden Gemeinde von Paulus, weil er startet von dort noch weitere zwei Missionsreisen. Also eine starke Gemeinde, und die Paulus auch während seiner Missionsreisen im Gebet getragen haben. Das glaube ich ganz fest, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Also was kann passieren, wenn eine Gemeinde dem Herrn mit Beten und Fasten dient? Der Heilige Geist gibt Aufträge. Sondert mir aus, zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch Berührungen vom Heiligen Geist oder Heilungen unter den Gläubigen. Das haben wir ja oft, wenn wir solche Zeiten haben, wo wir fasten und beten, dass wir für Heilung erwarten für den einen oder anderen. Und Gott macht das auch. Der Heilige Geist liebt es, uns zu berühren und damit wir auch heil werden zum Dienst. Denn es gibt immer noch zu wenig Arbeiter im Erntefeld. Es braucht dafür auch gesunde Arbeiter, also Arbeiter, die Gott heil gemacht hat. Die braucht er, weil viele Menschen noch darauf warten, von Jesus zu hören. Und Paulus und Barnabas waren solche Leute. Sie waren Propheten und Lehrer, die wirklich gebraucht wurden in der Antiochia-Gemeinde. Aber Gott braucht sie halt woanders. Und die Frage ist oft, was man häufig hört auch, dass man die besten Leute abgeben soll. Das ist doch schlecht, da geht es uns schlechter als Gemeinde. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott die Gemeinde nicht schwächt dadurch, sondern dass dadurch andere hervorkommen, die den Dienst übernehmen, die einen Schritt machen können in mehr Reife hinein. Folie 4 und 5. Ich habe dann bin erinnert worden, weil ich gerade auch ein bestimmtes Buch lese, an diese Geschichte, über die ich schon mal gepredigt habe, Folie 4 und 5. Denn in Lukas 10, Verse 1, da lesen wir, dass danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere, also davon ist Jesus ist die Rede, und sandte sie zu je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wo er selbst kommen wollte. Die Arbeit, der Vers 2 vielleicht auch noch. Denn er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die erste Anweisung ist in mehrfacher Hinsicht, finde ich, sehr interessant. Da stehen 70 Junge bereit, hat sie quasi schon ausgesandt und hat ihnen aber noch etwas zu sagen. Jetzt erwarten sie da, dass sie vielleicht eine Strategie von ihm bekommen, wie sie was anpacken sollen, was sie eigentlich machen sollen. Und dann sagt Jesus ihnen, betet zuallererst für mehr Arbeiter für die Ernte. denn die Ernte ist reif, sagt er. Da reichen 70 Leute doch nicht. Klar, für den Einsatz schon, da reichen die Leute, weil Jesus ja nur begrenzt Zeit hatte, in die Dörfer und Städte zu gehen. Aber die Ernte war nicht nur da reif, sondern sie war weiter reif. Sie war überall reif. Und da braucht es eben mehr als 70 Jünger. Aus der Landwirtschaft wissen wir, wenn die Frucht nicht eingebracht wird, verdirbt sie. Und Menschen werden alt und sterben. Menschen haben auch nur eine begrenzte Zeit. Und leider geht so viel Frucht für die Ewigkeit verloren, wenn nicht genug Arbeiter da sind. Das Buch, was ich gerade lese, der Ruf Jesu, und der Autor Torben Sondergaard, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ob jemand den kennt, der erlebt nämlich gerade, dass auch heute die Ernte reif ist, und zwar überall. Wir sind schnell dabei zu sagen, ja, hier ist hartes Land, hier ist schwer, aber an allen Orten, wo er war und in allen Ländern, in die er gereist ist, hat er festgestellt, die Ernte ist reif, auch vor der Haustür und weiter weg. Dieser Vers bittet den Herrn der Ernte. Kann auch ein bisschen anders, ein bisschen klarer und deutlicher übersetzt werden. Das Bitten kann auch heißen, das Betteln, den Vater wirklich betteln, dass er mehr Arbeiter in das Erntefeld sendet. Aber dieses Senden heißt eigentlich Ekballo. Es ist der gleiche Vers, das gleiche Wort, was gebraucht wird, um Dämonen auszutreiben. Geh aus diesem Menschen raus, du Dämon, so und so. Und deshalb kann dieser Auftrag auch so lauten. Bettelt beim Vater, beim Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter in das Erntefeld austreibt, hinauswirft. Die Jünger kommen später von dieser Missionsreise zurück. Vers 17 kann man das dann später nachlesen, wer das möchte, zu Hause. Haben sie andere Arbeiter gesehen? Nein. Das ist ein bisschen wie bei uns. Sie haben Spektakuläres erlebt. Dämonen sind ausgefahren, wenn sie ihn geboten haben. Oder haben sie den Vater vielleicht gar nicht gefragt, gebeten? Doch, haben sie bestimmt gemacht, glaube ich ganz bestimmt. Sie haben den Vater gefleht, Arbeiter in seine Ernte auszusenden. Aber hat er es hier gemacht? Sie haben jedenfalls niemand getroffen. Und jetzt möchte ich eine Linie ziehen zur Apostelgeschichte 13. Vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt. Aber könnte es sein, dass der Heilige Geist Gebete dieser 70 Jünger gerade jetzt beantwortet, als er Barnabas und Saulus für den Missionsauftrag beruft? Könnte das sein? Ich glaube nicht, dass Gott Gebete einfach unerhört lässt. Besonders Gebete, die nach seinem Willen geschehen. Und das ist ein Gebet nach seinem Willen. Gott, sende, wirf Arbeiter raus in dein Erntefeld. Warum ist das so schwierig? Warum ist das so schwierig? Vielleicht, weil es einfacher ist, Dämonen auszutreiben, als Arbeiter aus einer Gemeinde rauszuschicken. Ich gebe ein paar Beispiele von Berufungen. Naomi Thurston, das weiß ich, weil wir ja lange zusammengearbeitet haben, nicht mit Naomi, sondern mit den Eltern. Aber Naomi hat schon als Kind die Berufung bekommen zur Mission in China. Und ich bin überzeugt, weil Menschen gebetet haben, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte nach China. Sunny Pom wird im November hier predigen, sie oder ihr Mann. Die wurde auch als Kind berufen. Sie wird dann sicher mehr erzählen über ihre Berufung. Wieder glaube ich, dass Menschen Gott angefleht haben, sende Arbeiter in dein Erntefeld. Und Gott hat sie berufen. Die Chora, zwei Zeugnisse habe ich noch von der Globe-Webseite runtergeladen. Es gibt noch mehr Missionare hier, die auch erzählen könnten, die auch von ihrer Berufung erzählen könnten. Aber die Chora berichtet, als 16-Jährige, gibt es hier 16-Jährige? Kein 16-Jähriger hier. Ein 16-Jähriger. Okay, hör zu. Susanna, hör zu. Als 16-Jährige war ich beim Jugendcamp von Jugend mit einer Mission. An einem der Tage sprach ein Missionar und in einer anschließenden Gebetszeit hörte ich klar Gottes Frage, wer wird gehen? Und ich hatte ein starkes Ja in meinem Herzen. Wohin wusste ich noch nicht. 2 Jahre später entschied ich mich dafür, nach dem Abitur ein Jahr als Freiwillige in einem Missionsdienst zu verbringen. Wo es hingehen sollte, wusste ich immer noch nicht. Mit meiner Familie schaute ich in dieser Zeit ein Video über einen Dienst unter Roma in Bosnien-Herzegowina an. Auf einmal liefen mir die Tränen und ich wusste erst gar nicht, was los war. Aber schnell wurde mir klar, dass ich meinen Zielort gefunden hatte. Nach dem Jahr in Bosnien-Herzegowina stand für mich fest, dass ich meinen Auftrag hier noch nicht vollendet hatte. Gott gab mir die Vision eines Kindergartens für Roma-Kinder. Und so kehrte ich nach meinem Studium in den USA mit meinem Mann und unserer ersten Tochter nach Bosnien-Herzegowina zurück. Jemand hat gebetet. Gott sende Arbeiter. Sende Arbeiter in deine Ernte. Wir brauchen Menschen in Bosnien-Herzegowina. Da war ein Mensch, ein Holländer, Peter de Graaf, der war, wie alt er war, weiß ich nicht, als Christus sich ihm im Jahr 2006 offenbarte, schreibt er, sehnte ich mich danach, dass auch andere ihn kennenlernten. Damals erkannte ich es nicht als Berufung. Ich wollte ihn einfach besser kennenlernen und schloss mich deshalb Jugend mit einer Mission an. Sie schickten mich nach Grönland. Als ich die Kraft Gottes in Grönland sah, wurde mir bewusst, dass er mich dort haben wollte. 6 Jahre lang wuchs diese Gewissheit in mir. Als meine Frau von Grönland träumte, entschieden wir uns, Grönland zu besuchen. Als wir dort waren, hatten wir Frieden. Wir baten den Herrn um ein Zeichen außerhalb unseres Verwandtenkreises. Auf unserer Rückreise sprach uns ein fremder Mann an und fragte, was wir in Grönland gemacht hätten. Ich erzählte ihm, dass wir dort leben und Missionsarbeit tun wollen. Er war sehr bewegt und erzählte uns, dass er seit vielen Jahren dafür gebetet hat. Das war für uns Gottes Bestätigung. 2014 zogen wir nach Grönland und wir loben Gott für das, was er hier tut. Ich habe in der letzten Woche in der Vorbereitung sehr häufig für Arbeiter gebetet, dass Gott Arbeiter in sein Erntefeld rauswirft. Ich weiß, dass ich nach Gottes Willen bete und deshalb weiß ich auch, dass er meine Gebete hören wird. Was ich nicht weiß, ist, wann und wo auf dieser Welt und in welcher Gemeinde der Heilige Geist mein Gebet beantwortet, um Menschen auszusenden. Zu einem Volk auszusenden, das noch nie etwas von Jesus gehört hat, zu einer unerreichten Volksgruppe. Das ist mein Herzenswunsch. Und ich denke, dass ich es in der Ewigkeit erfahren werde. Und eins ist auch klar, wenn wir als Menschen, als Gemeinde Menschen senden oder Missionare finanziell unterstützen, da ist nichts wichtiger als diese Menschen und ihren Dienst auch im Gebet zu begleiten und mitzutragen. Und meiner Meinung nach kann eine Gemeinde nichts mehr zum Gebet und Geben motivieren, wenn derjenige aus den eigenen Reihen kommt. Eine Zusammenfassung. Also die Gemeinde, die Gemeinde, die Antiochier Gemeinde, eine Gemeinde zum Nacheifern. Gebet und Fasten mit Ausdauer, Heimat und sendende Gemeinde. Der Heilige Geist spricht mit nicht zu überbietender Deutlichkeit. Diese beiden habe ich zu einem bestimmten Werk berufen. Aussondern. Vielleicht ein anderer Ton. Jesus sendet 70 Jünger aus mit dem ersten Auftrag, für mehr Arbeiter für die Ernte zu beten. Der Vater will gebeten werden, um den Heiligen Geist loszuschicken. Wir wissen meistens nicht, wem der Heilige Geist mit Hilfe unseres Gebets eine Berufung ausspricht. Aber er könnte es tun. Ich glaube, er tut es.